Ja, vielen Dank für diese wunderbaren Worte, die wir schon in der Anbetung gehört haben, auch durch diese Geschichte hindurch. Sorge ist etwas, was uns begleitet. Und das merken wir auch in unserer Gemeinde. Wir haben dieses Jahr auch schon zweimal die Predigt darüber gehört, über das sich Sorgen machen. Und sich Sorgen machen ist auch etwas nicht Negatives, sondern manchmal auch etwas Positives. Und so bin ich auch auf einen Brief gestoßen, wo sich jemand Sorgen gemacht hat im positiven Sinne. Sorgen über eine Gruppe, nämlich die Korinther. Paulus hörte davon, dass es bei ihnen bunt abging. Er sagte, bei ihnen gab es Unmoral, ja, bis hin sogar zu Inzest. Und das machte Paulus Sorgen. Denn Worte, die sie gesprochen haben, stimmten nicht mehr mit ihren Taten überein. Und das ist das, was absolut nicht geht. Und ich dachte mir, naja, damals, okay, gab es vielleicht das. Heute, nein, heute gibt es sowas nicht. Heute sind Gemeinden wirklich darauf vorbereitet. Heute richten sich Gemeinden wirklich nach dem Wort Gottes aus. Heute richtet sich der Gläubige wirklich nach Gottes Wort aus. Aber so wie der Zufall es will, treffe ich diese Woche auf eine Person. Die meisten haben ihn schon einmal gesehen. Dieses Bild, das ist der Harald, in der Mitte sehen wir ihn. Und ich musste feststellen, er redet über Jesus. Dieser Mann, er redet über Jesus und wurde sogar auch schon in eine Kirche eingeladen. Und da frage ich mich, was ist noch normal? Wen ladet die Kirche da ein? Ich möchte diesen Menschen nicht verurteilen. Aber ich frage mich, wo führt das hin? Dieser Mann lebt Extravaganz. Dieser Mann lebt klar und deutlich vor der ganzen Welt offen in Homosexualität. Das Beten zu Engeln ist etwas ganz Normales, was er praktiziert. Das Aufstellen von irgendwelchen heiligen Statuen ist normal. Die darf man anbeten. Das hat mit Fromm und Bibeltreue nichts zu tun. Gar nichts. Und so etwas schleicht sich in unsere Gemeinden ein. Die Gemeinde hat die Aufgabe, dass es nicht dazu kommt. Nur die Frage ist, wie funktioniert so etwas? Wie kann eine Gemeinde sich dagegen wehren? Ich glaube, dass es wichtig ist, dass Pastoren, dass einzelne Gemeindemitglieder wirklich die Verbindung zwischen Gott und dem Menschen pflegen. Wenn wir unser Herz wirklich nach Gott ausstrecken, dann wird er uns in alle Wahrheit leiten. Und dann werden wir merken, dass so etwas nicht geht. Bei Gott geht so etwas nicht. Und bei der Bahn gibt es drei Dinge. Es gibt einmal den Weichensteller, es gibt die Weiche selbst und es gibt einen Zug. Und Paulus war für mich ein wunderbarer Weichensteller. Er machte sich Sorgen um die Korinther. Er nahm eine Weiche, die war genial. Es war das Wort Gottes. Er benutzte das Wort Gottes, die Bibel, als Weiche, um diesen Zug in eine richtige Richtung zu lenken, um die Korinther zu korrigieren. Ja, es war mehr als anderes als bequem. Es war unbequem für die Korinther. Ja, sie wurden traurig, aber diese Traurigkeit bewirkte etwas Schönes in ihnen. Und heute sind wir dahin gekommen, dass der Modedesigner in eine Kirche eingeladen wird und mit seinen eigenen Worten, mit seinen eigenen Wissen die Weiche versucht zu benutzen und Gläubige in eine Richtung zu lenken. Es gab damals Unordnung unter den Gläubigen. Es gab Spaltungen unter den Gläubigen. Es gab Sittenlosigkeit, es gab Rechtsstreit, moralische Gleichgültigkeit, ja, so wie wir sie auch heute wieder finden in Gemeinden. freizügig, fahrlässig, großzügig. Großzügig kann man auch im positiven Sinn benutzen, aber auch im negativen. Und aus diesem Grund finde ich es wichtig, heute darüber zu sprechen. Denn die meisten von uns behaupten wirklich, Gläubige zu sein, die Erfahrung mal gemacht zu haben, mit Gott zu leben. Die Frage ist, sind wir das wirklich? Und 2. Korinther 13, 5 bis 13 werden wir jetzt nicht lesen, aber in Vers 5 fängt es so an, dass wir uns selbst prüfen sollen. Im Vers 5 werden wir dazu aufgefordert, dass wir uns prüfen sollen. Und wenn wir es wörtlich nehmen, uns selbst zu prüfen, halte ich es für sehr gefährlich. Denn wenn wir es wörtlich nehmen, dann können wir in eine Prüfung gelangen, die ohne eine Richtlinie stattfindet. Diese Prüfung kann dazu kommen, dass ich auf einmal nicht mehr weiß, wer ich bin. Bin ich jetzt im Glauben oder nicht? Es gibt auf der Welt die verschiedensten Prüfungen. Die Firmen müssen bestimmte DIN-Normen erfüllen und es gibt Auditierungen und diese Auditierungen müssen immer wieder überprüft werden. Der Hausbesitzer hat eine Heizung. Sie muss nicht jedes Jahr gewartet werden, aber der Schornsteinfeger kommt jedes Jahr vorbei und überprüft, ob deine Heizung noch in Ordnung ist, ob sie noch in Norm ist. Fast jeder von uns besitzt ein Auto oder zwei oder drei, ich weiß es nicht, aber unser zweites Auto musste auch letztes Mal zum TÜV und es kam nicht durch. Es müssen einige Mängel behoben werden. Und heute soll es auch darum gehen, dass wir nicht selbst die Prüfer sein sollen über unseren Zustand, sondern dass es sich genauso wie bei einem Auto verhält. Ich bringe mein Auto zu einem zuständigen TÜV-Prüfstelle und die müssen es überprüfen. Wenn wir uns selbst überprüfen, besteht die Gefahr, dass ich auf einmal sage, ich bin gerecht vor Gott. Ich bin eigentlich gut. Eigentlich bin ich kein schlechter Mensch. Ich tue doch gute Dinge. Ich habe niemanden umgebracht. Das passt schon. Und wir verdrängen automatisch die Gnade damit und stellen unsere Werksgerechtigkeit hervor. Und das geht gar nicht. Die Frage ist, bin ich im Glauben einfach hineingerutscht durch meine Geburt, durch meine Kindstaufe oder vielleicht durch meine Freunde? Wie sieht eine Prüfung aus? Und ich glaube, wenn wir in unserem Leben Erschütterung erleben, dann stellen wir auf einmal fest oder überprüfen uns, woran glaube ich wirklich. Einmal sagte einer, dass er vor Jahren ein Gebet gesprochen hatte und deshalb er im Glauben ist. Ich möchte das an einem Arbeitsvertrag mal vergleichen, wie das ist. Wenn du einen Arbeitsvertrag vorgelegt bekommst, da gibt es gewisse Dinge. Der Arbeitgeber fordert von dir die Pünktlichkeit. Montag, den 17. von mir aus, 17.01.2021 fängst du bei mir an. Morgens um 7 Uhr stehst du auf der Matte. Du hast gewisse Punkte zu erledigen, damit der Laden läuft. Dafür bekommst du deinen Lohn. Der Arbeitsvertrag gilt. Der Montag kommt, du stehst morgens auf, der Wecker klingelt, aber hast überhaupt keine Lust. Du gehst nicht zur Arbeit, rufst deinen Chef an, Chef, ich habe keine Lust, ich komme heute nicht. Die Frage ist, was passiert? Der zweite Tag kommt, du schleppst dich zur Arbeit, aber du merkst, deinen Vertrag erfüllst du nicht wirklich. Der Laden, der bricht ins Chaos, du übernimmst nicht deine Tätigkeit und du wirst gefeuert. Es ist gut, wenn du vor einigen Jahren ein Gebet gesprochen hast, aber es ist noch besser, wenn du es heute immer noch tust. Oder wenn Eltern es merken, Kinder haben verstanden, sie sind vor Gott schuldig. Jeder Mensch hat schon irgendetwas getan in den Werken, wo er weiß, das war falsch. Und Kinder, wenn sie merken, ich bin vor Gott ungerecht, sie beten zu Gott, Gott, mach mich gerecht, mach mich rein. Und das freut uns. Das freut uns als Eltern, wenn wir das erleben können. Aber ein Kind bleibt auch nicht dort stehen. Das ist genauso, wie wenn ich das biologisch vergleiche mit einem Kind, das körperlich auf einmal bei 6 oder bei 10 Jahren stehen bleibt. Geistig entwickelt sich es weiter und nachher sieht jeder Mensch, oh, da ist was schiefgelaufen. Der Körper ist stehen geblieben, da gibt es eine körperliche Behinderung oder andersherum auch eine geistige Behinderung. Und genau das ist im Leben vergleichbar mit unserem Glauben mit Gott. Funktioniert das einfach nur, Gott zu glauben, mein Übergabegebet zu sprechen und da stehen zu bleiben? Oder warst du vielleicht einer, der gesagt hat, ja, ich war bei einer Erweckungspredigt dabei, ich habe mein Leben Gott übergeben. Aber reicht es wirklich aus, im Glauben zu stehen? Ist Glauben wirklich einfach nur ein Übergabegebet? Oder will Glaube etwas in unserem Leben bewirken, verändern? Will Glauben in uns aktiv werden? Vielleicht sagst du, ich fühle mich auch immer wieder gut, wenn ich in die Gemeinde gehe, heute vielleicht den Online-Stream anschaue. Es ist gut, dass du dich gut fühlst. Aber reicht das aus? Kannst du wirklich sagen, dass du im Glauben feststehst? Um festzustellen, ob du im Glauben feststehst, muss ich dir heute einige unbequeme Fragen stellen. Aber ich wünsche mir, dass diese unbequeme Fragen nicht etwas bewirken, was dich einfach nur traurig macht. Nein, Paulus hat sich damals Sorgen gemacht um die Korinther und das Fazit war, ihre Traurigkeit bewirkte die Umkehr zu Gott. Und das ist mein Wunsch, dass heute für dich das passiert. Die erste Frage, hast du und ich eine Haltung der Buße? Hast du und ich eine Haltung der Buße? Hast du ein bußfertiges Herz? Liebst du es, in der Heiligung zu leben? Johannes 8, Vers 24 greift etwas aus, da geht es über das wahre Ziel des Glaubens. Da spricht wieder Jesus vor einer Volksmenge und sagte: Darum habe ich euch gesagt, dass ihr in euren Sünden sterben werdet. Denn wenn ihr nicht glaubt, dass ich es bin, so werdet ihr in euren Sünden sterben. Er setzt hier etwas voraus. Der Glaube an Jesus Christus rettet. Und wenn ihr nicht glaubt, werdet ihr in euren Sünden sterben. Das Schöne dabei ist, in diesem Abschnitt steht es am Ende, und viele glaubten an ihn. Die Frage ist, was wirst du heute tun? Was tust du in deinem Leben? Wozu entscheidest du dich in deinem Leben? 1. Johannes 1, Vers 6. Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und doch in der Finsternis wandeln, so lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Mit einfachen Worten, wenn wir die Sünde lieben, dann können wir Gott nicht lieben. Es funktioniert nicht. Es sind zwei verschiedene Dinge. Die Sünde zu lieben und Gott zu lieben, das geht nicht. Jakobus 1, Vers 14, sondern jeder Einzelne wird versucht, wenn er von seiner eigenen Begierde gereizt und gelockt wird. Vers 13 untermauert das auch noch davor, dass Gott uns nicht versucht zur Sünde. In der Erbetung haben wir das auch schon gehört. Gott ist nicht der, der uns zur Sünde versucht. Dieser Vers sagt ganz einfach aus, wenn wir die Dinge tun, die wir in unserem Herzen schon vorher begehren, ist das Problem. Dann werden wir gereizt, gelockt und fallen in Sünde. Wir können nicht die Sünde lieben und sagen, dass wir die nächste Prüfung bestehen. Ich habe es in meinem Leben selbst gemerkt, denn wenn ich in meinem Leben gewisse Dinge irgendwie nur ein bisschen liebe, dann hat mich dieses bisschen Lieben die Sünde gekostet. Wenn ich nur etwas ein bisschen begehre, dann merke ich auf einmal, wie meine Gedanken sich weiterkreisen und dieses ein bisschen Begehren in eine Sünde verwandelt. Wir können die Sünde erst lassen, wenn wir sie anfangen zu hassen. Das ist ein guter Grundspruch, den du dir merken kannst. Du kannst die Sünde erst lassen, wenn du sie hasst. Das beste Beispiel ist, wenn wir einen Menschen hassen und dieser Mensch auf einmal sagt, ich ziehe auf einen anderen Kontinent. Dann machst du Luftsprünge. Das Problem hat sich entfernt von dir. Es hat sich gelöst. Wenn er nicht da ist, vermisst du es nicht, weil du ihn ja hasst. Aber wenn du jemanden liebst und diese Person wegzieht oder weit weg wohnt, dann suchst du jede Möglichkeit, wo du diese Person erreichen kannst, wo du wieder einen Kontakt herstellen kannst, wo du wieder Gemeinschaft mit dieser Person haben kannst, weil es uns gut geht darin und weil wir uns so sehr ausstrecken danach. Ein bußfertiges Herz zu haben, ist wichtig vor Gott. Der zweite Punkt, Gerechtigkeit. Hast du Hunger nach der Gerechtigkeit? Nein, nicht die Gerechtigkeit der Pharisäer damals. Nein, nicht die Gerechtigkeit, die heute vielleicht von uns verlangt wird. Sehnst du dich danach, vor Gott gerecht zu leben? Sehnst du dich danach, die Wahrheit auszusprechen? Sehnst du dich danach, Gerechtigkeit zu sehen? Oder freuen wir uns, wenn unser Nächster etwas erlebt, wo er Ungerechtigkeit bekommt, wo ihm Ungerechtigkeit widerfährt? Freust du dich? Ich glaube, in unserem Kopf passieren einige Dinge und wir verstehen genau, worum es hier geht. Das Leben fährt oft wie ein Film in unserem Kopf und wir wissen genau, wo wir gerade angesprochen werden. Der nächste Punkt, der dritte Punkt, ist Unterordnung. Stellst du dich gerne unter die Herrschaft Christi? Machst du gerne die Dinge, die Jesus dir aufgibt? Wenn du sagst, also so direkt hat Jesus mir nichts aufgetragen, dann mag ich dies vielleicht glauben. Aber ich musste feststellen, dass die meisten Aufgaben in der Bibel erwähnt werden. Die meisten Dinge, mit denen wir konfrontiert werden, sind einfache Dinge in unserem Leben. Dinge, die gerade aktuell sind. Dinge, die notwendig sind, von denen drehen wir uns ab. Dinge, die verteilt werden, sind es Aufgaben, egal was, nehmen wir nicht an, blocken wir ab und sind kalt dafür. Und ich glaube, wir gleichen dem reichen Jüngling damit. Er war in seinen Augen gerecht. Meister, ich habe alles getan. Jesus reihte ihm auf, was er alles zu halten hatte. Und er sagte, ich habe alles getan. Nach außen hin ein gerechter Mann. Aber Jesus gab ihm etwas mit. Genau auf den wunden Punkt drückte Jesus. So wie Paulus damals bei den Korinthern. So wie Jesus damals bei dem reichen Jüngling. Und so wie heute vielleicht der Heilige Geist auf deinen wunden Punkt drückt, sagte Jesus, geh hin und verkaufe alles. Was tat er? Er tat es nicht. Er hat die Aufgabe Jesus, den Auftrag Jesu nicht angenommen. Er war doch so gerecht. In allem hatte er keine Verfehlung. Aber er nahm den Auftrag Jesu nicht an. Warum tat er es nicht? Sein Herz hing an etwas anderem. Sein Herz hing an diesem Reichtum, dieser Welt. Und die Frage ist, woran hängt mein und dein Herz heute? Was hält uns davon ab? Sind es Dinge, die für das Reich Gottes sind? Oder sind es alltägliche Dinge, die mich und dich beschäftigen? Und am Ende beschäftigt uns die Sünde. Der vierte Punkt ist Gehorsam. Psalm 119, Vers 11 sagt etwas Schönes aus. Ich bewahre dein Wort in meinem Bücherregal, damit ich nicht gegen dich sündige. Und ich finde es schade, dass ihr heute nicht vor mir sitzt. Ich würde gerne eure Reaktionen sehen. Und mein Sohn, als er diese PowerPoint erstellt hat mit diesen Bibelversen, hat er gesagt, Papi, da ist ein Fehler. Ich habe gesagt, nein, den kannst du kopieren und einfügen. Er hat gemerkt, in der Bibel steht etwas anderes als Bücherregal. In der Bibel steht nämlich, ich bewahre dein Wort in meinem Herzen, damit ich nicht gegen dich sündige. Wie oft ertappen wir uns vielleicht dabei, wo wir sagen, es reicht, dass meine Bibel da in dem Bücherregal steht. Es gibt diesen Spruch, du musst nicht alles wissen, du musst nur wissen, wo es steht. Aber um gehorsam gegenüber deinem Gott zu sein, musst du sein Wort in deinem Herzen tragen. Liebst du es zu folgen? Liebst du es zu lernen von diesem Gott? Liebst du es zu hören aus seinem Wort? Oder ist deine moralische Fahrlässigkeit, wie bei den Korinthern, gerade nicht so wichtig, sein Wort im Herzen zu tragen? Sind mir die Versammlungen der Gläubigen wirklich wichtig? Sehnst du dich, von Sonntag zu Sonntag immer mehr deine Geschwister zu sehen? Eigentlich ist es jetzt eine echt coole Zeit für dich. Es fällt gar nicht auf, dass du nicht zur Kirche gehst. Du kannst entscheiden, machst du den Livestream der Kirche an oder guckst du dir eine interessante Sendung an. Keiner kann das überprüfen, keiner kann das sehen, aber hier geht es nicht darum, was bekommst du für ein Zeugnis von den Menschen. Hier geht es einzig und allein darum, dich selbst zu prüfen. Wenn wir unser Auto zum TÜV bringen, dann ist es ja das höchste Ziel, zu überprüfen, ob das Fahrzeug versteckte Mängel aufweist, die schlimme Folgen haben können. Keiner von uns will ungebremst in einen Stau hineinrasseln, nur weil eine Bremsleitung defekt war, nur weil der Prüfer nicht aufgepasst hat oder nur weil der Prüfer vielleicht korrupt war und dir gesagt hat, passt schon, machen wir durch. Hauptsache durch, aber völlig egal wie. Wir reden uns alles schön und am Ende zählst du dich auch vielleicht zu den Selbstgerechten. Und daher ist es eine Gefahr, wenn wir uns selbst überprüfen. Wir können in Zweifel geraten, wir können aber auch zu denen auf einmal zählen, die sagen, ich bin selbstgerecht. So wie der reiche Jüngling, so wie Menschen heute in der Welt leben. Sie praktizieren offene Sünden, sie leben in ihrer Sünde und sagen, ich bin gerecht. Gott liebt mich, ich liebe Gott. Vor Gott gerecht zu bleiben, bedeutet es immer wieder, ehrlich zu sein. Ja, deine Gerechtigkeit vor Gott ist allein von der Gnade abhängig, von das, was wir gleich feiern werden. Seine Gnade ist das, was uns gerecht macht. Sein Tod am Kreuz ist das, was uns gerecht macht. Aber in dieser Gnade zu leben, bedeutet freiwillig Buße zu tun, weil er mich und dich liebt. Uns nach der Gerechtigkeit auszustrecken, Gerechtigkeit leben, sich für Gerechtigkeit einzusetzen, sich zu unterordnen, so wie Jesus es getan hat gegenüber seinem Vater. Er war das höchste und beste Beispiel für uns. Gehorsam ist ein wichtiger Punkt. Wenn wir nicht dem Wort gehorchen, kann Gott uns nicht gebrauchen. Nicht alles, was wir tun, ist immer richtig. Das ist ein richtiger Ansatz, um Christ zu sein. Christen sind nicht diejenigen, die immer alles richtig machen. Nein, auch ich mache Fehler, auch du machst Fehler. Aber es ist wichtig, dass wir sie eingestehen. Mein größter Wunsch ist, dass diese Predigt dich ermutigt, weiterzugehen, niemals aufzugeben, aber uns immer wieder zu überprüfen, ob ich wirklich im Willen Gottes stehe und den echten Glauben in mir habe. Der letzte Punkt, Punkt 5, Liebe zu meinen Geschwistern. Wie kann ich meinen Bruder hassen und doch Gott lieben? Die Bibel ist manchmal provokativ, aber sie hilft uns hier, sie fordert uns auf zum Denken. Es geht nicht, meinen Bruder zu hassen, meine Schwester zu hassen, meine Nächsten zu hassen und zu sagen, Gott, ich liebe dich so sehr. Ich habe so eine gute Gemeinschaft mit Gott. Wenn ich echte und ungeheuchelte Liebe zu meinen Geschwistern habe, dann suche ich die Gemeinschaft mit den Gläubigen. Dann suche ich diese Gemeinschaft mit meinen Nächsten. Die Gemeinschaft ist etwas, was sich Gott für uns ausgedacht hat und er wollte, dass wir sie pflegen. Das Erste, was man auch bei einer Scheidung hört, das ist auch ein ganz klarer Vergleich, eine Ehe mit einer Gemeinde, dass man sich auseinandergelebt hat. Und in diesem Auseinanderleben sucht der andere einen anderen, der seine Bedürfnisse stillt. Und letzte Woche habe ich auch wieder einen schockierenden Anruf erhalten. Und ein Arbeitskollege, mit dem ich echt gerne zusammenarbeite, der hat mich wieder richtig vor den Kopf gestoßen. Er sagte, ich kam von der Nachtschicht nach Hause und musste feststellen, dass meine Frau und meine Kinder nicht mehr da sind. Sie ist einfach gegangen. So etwas trifft uns immer wie ein Schlag ins Gesicht. All das, was wir uns aufgebaut haben, all das, wonach wir gestrebt haben, all das, worauf wir gehofft haben, miteinander noch zu erleben, ist auf einmal weg. Wir haben keine gemeinsamen Ziele mehr. Wir haben nichts mehr, worauf wir hoffen können. Wir als Menschen haben viele Bedürfnisse. Und neben unseren vielen Bedürfnissen haben wir auch das Bedürfnis der Gemeinschaft. Die Gemeinschaft mit den Gläubigen. Nicht umsonst gibt es diese Stelle, wo es heißt, dass wir unsere Versammlungen nicht verlassen sollen. Gott weiß, was gut für mich und für dich ist. Gott weiß, er ist der Schöpfer, er hat dich und mich geschaffen. Er weiß, was gut für uns ist. Und er weiß, wenn wir die Versammlung nicht suchen, wenn wir die Gemeinschaft nicht suchen unter Gläubigen, dann beschäftigt uns eine andere Gemeinschaft. Dann beschäftigt uns etwas anderes. Und der letzte Vers im Korintherbrief schließt das auch genial ab. Mit dem Evangelium, mit dem Weg, der zu Christus führt. Paulus weist sie auf ihre Fehler hin. Ja, er sagt, ihr sollt euch prüfen, aber er lässt sie nicht in der Verdammnis stehen, sondern gibt ihnen einen Ausweg. Und das ist das auch, was wir lernen dürfen. Ja, der Kirche wird oft vorgeworfen, ihr verurteilt nur. Wenn wir Menschen verurteilen für ihre Tat, ist es nach dem Wort Gottes auch richtig. Aber lassen wir diese Menschen nicht dort stehen. Vergiss niemals, dass es einen Weg zur Gnade hin gibt. Er, Paulus, verweist auf Christus hin, auf seine Gnade, auf seine Vergebung, auf sein Evangelium. Selbst die Korinther, die in Sünde verstrickt waren, durften es erleben. 1. Korinther 2,2: Denn ich hatte mir vorgenommen, unter euch nichts anderes zu wissen, als nur Jesus Christus, und zwar als Gekreuzigten. Paulus war es wichtig, die Hauptbotschaft ist Christus allein. Nur Christus ist der, der gekreuzigt worden ist für meine und deine Schuld. Kapitel 15,3: Denn ich habe euch zuallererst das überliefert, was ich auch empfangen habe, nämlich, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist nach den Schriften. Und auch am Ende sagt er, inmitten deiner Schuld, komm zu Jesus. Komm zur Liebe Gottes und tue Buße, weil er dich liebt. Das ist das, wonach er sich sehnt, nach einer echten Gemeinschaft. Und diese Prüfung musst du auch nicht alleine machen. Diese Prüfung kannst du ihm überlassen. Diese Prüfung kannst du mit dem Wort Gottes an dir verrichten, mit dem Heiligen Geist. Er ist es, der in dein Leben hineinkommt. Er ist es, von dem in Johannes beschrieben wird, in Kapitel 14, 15, 16, was alles der Heilige Geist in uns tut. Er ist es, derjenige, der uns überführt. Er ist es, derjenige, der in uns lebt. Er hat Gemeinschaft mit dir und mit mir. Und er selbst gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir seine Kinder sind, nach Römer 8, 16. Du überprüfst dich, du bekennst. Du wendest dich an das Kreuz und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes ist dein Siegel auf dein Leben, dass du ein Kind Gottes bist. Niemand kann dieses Siegel brechen. Niemand kann dieses Siegel wegnehmen. Niemand kann dir etwas anderes hineinflößen, wenn du die Hilfe im Wort Gottes suchst. Und mit so einem Segen verabschiedet Paulus die Korinther. Er sagte, der, der euch Christus groß macht, der Heilige Geist, er macht Christus groß in eurem Leben. Der, der euch eure Sünden aufzeigt, der, der euch leitet, der, der euch führt, der, der euch stärkt, der, der euch bezeugt, dass ihr Kinder Gottes seid, der sei mit euch in euren Höhen und in euren Tiefen. Und das wünsche ich mir, dass dieser Geist in uns ist. Und wenn es damals den Korinthern galt, so dürfen wir uns sicher sein, dass es uns heute genauso gilt. Und deshalb schließe ich den letzten Vers mit dieser Predigt aus 2. Korinther 13, Vers 13. Die Gnade des Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Und bevor wir beten, möchte ich auch noch die Gebetsanliegen, die in dieser Woche zu uns gekommen sind, weitergeben. Einmal gibt es ein Dankesanliegen. Wir haben im Bereich der Kinderarbeit einen neuen Mitarbeiter. Das ist Lenka Musalf. Sie hat sich dazu entschieden, ihre Aufgabe zu übernehmen. Dann gibt es aber noch eine Aufgabe oder mehrere Aufgaben, nämlich wir suchen für zukünftige Online-Kindergeschichten Jungscher und Teenie. Kids, also Kinder, ihr seid angesprochen, die Lust haben, Videos aufzunehmen. Weil ich glaube, ihr seid kreativ, ihr seid jung und wenn ihr sagt, da kann man noch einiges verbessern, dann bist du angesprochen. Wir suchen Menschen, die ein Herz haben, die Botschaft weiterzutragen. Vielfältig, aber richtig. Und wir bitten dich dann einfach bei Jakob Martens, sich zu melden, damit diese Planung gemacht werden kann, damit du darin involviert werden kannst und dass du Teil dessen wirst, nämlich der Botschaft, von der Jesus Christus damals den Anfang gemacht hat. Er ist nicht nur für uns gestorben, er ist für jeden Menschen gestorben. Und das wollen wir in alle Welt hinausstrahlen. Wir wollen seine Liebe, seine Gnade, seine Güte weitergeben, dass Menschen das finden. Und all diese Punkte, die wir in der Predigt gehört haben, sollen uns nicht niedermachen. Nein, wir sollen sie aus Dankbarkeit, nicht aus irgendeinem Krampf machen. Wir sollen sie aus Dankbarkeit unserem Gott gegenüber leben. Amen.